Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Sendereihe Die Natur im Menschen. Heute mit dem Thema Vererben und Erben ist hohe Kunst. Zu diesem Thema darf ich ganz herzlich begrüßen Christa Mewes, mit der ich am Telefon in Uelzen verbunden bin. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, da haben wir also heute eine der bekanntesten Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen in Deutschland zu Gast. Und Sie gehen tatsächlich schon auch auf das 90. Lebensjahr zu. Das heißt, Sie bringen eine Menge an Erfahrungen mit. Und wer sich über Christa Mewes informieren möchte, der kann das auch in ihrem reichen schriftstellerischen Tun machen. Sie hat nämlich weit über 100 Bücher verfasst zu verschiedenen Themen, von Erziehungsfragen über Zeitthemen, über Wertewandel und was einem da alles unterkommt. Ein ganzes Programm sozusagen. Sie haben auch zwei Vereine mitgegründet, den Verein Verantwortung für die Familie, der sich auch um alle aktuellen Themen bemüht und um Aufklärung und auch um Hilfestellung in diesem Bereich. Und ein Elternkolleg, Christa Mewes, kurz ECCM genannt, eine fortbildende Elternschule, wo erfahrene Mütter jungen Müttern auch beistehen sollen. Ja, heute mit dem Thema Vererben und Erben, das ist ein heißes Eisen, was wir da anpacken. Vielleicht kann auch jetzt schon jeder für sich sagen, habe ich auch schon erlebt und verbindet vielleicht damit keine so positiven oder angenehmen Gedanken. Ja, und selbst bei großen Persönlichkeiten ist das auch der Fall, denn Nelson Mandela, der hinterlässt nicht nur ein großes geistiges Erbe für Frieden und Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen. Noch zu Lebzeiten streiten sich zwei seiner Töchter um das anstehende Millionenerbe. Nachdem Nelson Mandela aus 3 Ehen, 6 Kinder und 17 Enkel hervorgegangen sind, ist der Clan auch entsprechend groß und schon zu Lebzeiten heftig zerstritten. Was nun den Namen Mandela trägt, lässt sich aber offensichtlich auch weltweit gut vermarkten, ob es sich um Kleidungsstücke oder auch um Wein handelt. Also alle Dinge, wo Mandela draufsteht, die verkaufen sich recht gut. Aber tritt hinter diesem Geschäftsbaren und auch Besitzgier nicht das eigentliche Erbe Mandelas zurück? Nämlich, dass er 27 Jahre von einem Apartheid-Regime inhaftiert worden war, bevor er seinen Kampf für ein versöhntes Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in seinem Heimatland Früchte trug und er zum ersten frei gewählten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt wurde. Die Welt schaut vor allem auch nach seinem Tod auf den Friedensnobelpreisträger, doch das scheint auch die engsten Angehörigen nicht davon abzuhalten, sich wie Menschen mit großer Habgier wie Tiere, wie Hyänen in die riesigen Besitzanteile des Verstorbenen nun zu verbeißen und zu zerstreiten. Sobald es also ums Erben geht, verhalten sich selbst friedfertige Familienangehörige wie aggressive Habgierige, und das scheint sich auch durch alle Schichten und durch alle Kulturen zu ziehen. Natürlich gibt es nicht nur diese negativen Beispiele, wir wollen heute auch auf gelungene Beispiele gucken. Wir wollen aber vor allem auch fragen, Frau Mewes, und das wäre meine erste Frage an Sie, worin besteht denn das eigentliche Drama in solchen Erbsituationen? Der Mensch wird ja nicht plötzlich ohne Grund völlig ohne Verstand. Was steckt denn dahinter? Spielt sich das alles auf einer viel tieferen Beziehungsebene vielleicht auch ab?
Ist doch. Und deswegen ist es ja ein Feld für den Psychologen. Nicht, weil Sie haben eben das Wort schon genannt, Frau Engert. Im Grunde kann der Mensch leicht beim Erben seinen Verstand verlieren. Die Chance, jetzt der Erste zu sein, jetzt der zu sein, der, wie er dann meint, endlich gerecht, in einer gerechten Verteilung eben geliebt zu werden. Das sind ganz psychologische Hintergründe, nicht die aber ja deswegen, und das werden wir ja gleich auch in meinem Skript noch dann wieder sehen und meinem Beispiel, die dann ja, das ist das Furchtbare, dann zur Zerstörung der bisher zusammenhaltenden Familien führen.
Genau, wir wollen uns jetzt einfach ein Beispiel anschauen. Sie haben für uns etwas vorbereitet und wir wollen auch der Frage nachgehen, was kann man, wie kann man das besser machen, wie kann man es auch rechtzeitig vielleicht schon in solche Bahnen lenken, dass das Erbe dann nicht zu einer großen Familiendrama wird, sondern dass man vielleicht auch schon etwas vorher tun kann, um sich dessen bewusst zu machen. Ja, jetzt Frau Mewes, ich darf Sie um Ihre Gedanken bitten.
Wir haben es uns in dieser Sendereihe zur Aufgabe gemacht, eine grundsätzliche psychologische Schwierigkeit des Menschen mit sich selbst bewusst zu machen. Der Mensch, von Gott in dieses irdische Leben als ein Wesen gesetzt, das sich sein Überleben erkämpfen muss, das deshalb von Naturtrieben beherrscht wird, ist aber keineswegs nur eine etwas kompliziertere Tierart. Es ist der Mensch ja nicht nur aus Erde gemacht, wie es in der Genesis heißt, sondern ist gleichzeitig mit einer Seele begabt worden, steht dort auch am Anfang der Bibel, die das Ebenbild Gottes in sich trägt und auch nach dessen Ausgestaltung sucht. Die Überwindung seines Egoismus durch die Liebe zu Gott und zu den anderen ist deshalb der Sinn des Menschenlebens. Aber das Tier in ihm ist eben sehr mächtig, wie wir selbst manchmal geradezu erschreckt beim impulsiven Handeln erleben können. Er kann diese Übermacht nur überwinden, wenn er das als wichtig in sein Bewusstsein nimmt. Deshalb wollen wir heute in einer 5. Sendung mit einem Beispiel darüber sprechen, wie es vielleicht doch möglich sein könnte, das Vorherrschen der Besitzgier durch Liebe und Gemeinschaftssinn zu überwinden. Eine Witwe, Mutter zweier Töchter, hat durch einen frühen Tod ihres Mannes und nach dem Tod nun ihrer Eltern gemeinsam mit ihrem einzigen Bruder das Erbe anzutreten. Sie hat bei den Familien ihrer Patienten nun allzu oft Klagen über Erbstreitigkeiten anhören können, denn sie ist eine Ärztin. Sie hat erlebt, dass darüber hinaus nicht selten bis dahin zusammenhaltende Familien zerstört wurden. Sie möchte stattdessen mit ihrem Bruder und dessen Familie weiter in Frieden leben. Deshalb beschließt sie, auf ihren eigenen Erbteil zu verzichten und es mit Hilfe eines Anwalts gleichmäßig ihren beiden Töchtern zu übertragen. Diese haben getreue Ehemänner mit gutem wirtschaftlichem Sinn und sie hofft deshalb auf eine besonders konstruktive Einwirkung ihrer Schwiegersöhne. Der Familienfrieden scheint ihr so eher gewährleistet zu sein und auf jeden Fall wichtiger als ein unsinniger Streit um einzelne Erbgegenstände. Aber dieser Friedensplan bleibt zu ihrem Erschrecken ohne Erfolg. Zwar scheinen die Schwiegersöhne mit Lastkarren, um die Wohnung der Schwiegereltern auszuräumen und deren Habseligkeiten zu verteilen, doch sie geraten dabei sogar in einen handgreiflichen Streit. Beide pochen auf eine Ikone, die, so meinen die Töchter, der einen wie der anderen von den Großeltern versprochen worden seien. Als Feinde gehen die Töchterfamilien auseinander. Und sogar der Sohn als Haupterbe hat den Eindruck, dass er ebenfalls zu kurz gekommen sei und herrscht seine Nichten beleidigt an. Ein um Frieden bemühtes Handeln der erbenden Witwe blieb erfolglos. Warum? Sie hatte die Menschlichkeit ihrer Kinderfamilien überschätzt. Sie hatte die falsche Hoffnung gehabt, dass ihre eigene Bereitschaft zum Verzicht eine gewiss hohe menschliche Leistung bewirken könnte, den Erbstreit zu vermeiden. Sie setzte darauf, dass ihr eigener Verzicht die Erbenden zu großzügiger Menschlichkeit ebenfalls hinanziehen würde. Sie hatte die Sogkraft der im Erbfall hochschießenden Besitzgier unterschätzt. Sie hatte trotz ihrer vielfältigen Erfahrung mit erbenden Menschen nicht bedacht, dass besonders der Erbfall meistens eben das Tier im Menschen aktiviert, sodass der Mensch dann in die Gefahr gerät, die Raubgier einer Hyänenschar zu entwickeln, die eine frisch geschlagene Beute wittert und nun am Beuteobjekt angekommen versucht, den Konkurrenten wegzubeißen, um das größte Stück zu ergattern. So geht es bei den Tieren zu. Allein haben ist hier bei den in Gemeinschaft lebenden Raubtieren eben die notwendige Überlebensdevise. Und der Stärkere pflegt dann auch meist den egoistischen Sieg davonzutragen. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass der Naturtrieb, sich zum Zweck des Überlebens Besitz anzuhäufen und an sich zu reißen, auch in uns Menschen wirksam ist. Ja, dass er eine mächtige Triebkraft von Gott ist, denn er hat den Menschen aus Erde gemacht. Wie rasch kann dieses Bedürfnis aber dann in uns die Überhand gewinnen, vor allem wenn es darum geht, mit Geschwistern teilen zu sollen. Zwar ist der Besitztrieb ebenfalls, noch einmal sei es gesagt, von Gott geschaffen, um auch unser Überleben als Menschen wie genauso wie bei den Tieren zu gewährleisten. Deshalb ist auch dieser Teil der Erde uns in uns eine Gottesgabe, auch dem Leben. Aber wenn wir nicht aufpassen, geschieht das eben genauso roh und genauso rücksichtslos, wie die Natur in uns nun eben ist. Diese Versuchung ist besonders groß, wenn uns die Verlockung begegnet, etwas zu erwerben, was wir nicht erarbeitet haben, das uns gewissermaßen als ein Glücksfall in den Schoß fällt. Deshalb geraten wir besonders leicht in die Gefahr, in den Status des Raubtieres zurückzufallen, wenn Versuchungen dieser Art an uns herantreten. Wir brauchen darüber Bewusstsein, um nicht in diese Falle zu tappen. Nachdenken darüber sollte uns Erkenntnis über unsere Schwäche und über die Mächtigkeit der Natur in uns vermitteln, um sich davon abzusetzen, wenn sich solche Gelegenheiten ergeben. Denn es gilt dann im Sinne echter Menschlichkeit, diesen rohen, raubtierhaften Anspruch der Natur in uns zurückzudämmen, zugunsten eines Seins, das uns dem Abbild Gottes annähert. Erfahrungsgemäß ist das beim Erben schwerer, als wir es theoretisch selbst für möglich halten, die wir uns doch auch danach strecken, wie Paulus so richtig gesagt haben, das Höhere in uns wirksam werden zu lassen, das Menschlichere, das Edlere, das eben von Gott und an Gott sich Haltende. Denn der Erbfall mobilisiert nicht nur die Besitztier als einen Rückfall in die Raubtiermentalität, sondern darüber hinaus auch die alten Emotionen der Geschwisterkonkurrenz in der Kindheit. Auch dabei geht es allerdings bereits um den größeren Brocken. Oft vielleicht mal um das größere Stück Wurst am Abendbrotstisch, aber nicht nur allein. Es ging auch schon bei den Geschwistern, den kindlichen Geschwistern in der Tiefe ihrer Seele, ja mit einem Stück Sehnsucht, den ersten Platz in der Liebe und Anerkennung von den Eltern einnehmen zu wollen. Deshalb ist es zu oft möglich, dass Menschen im Erbfall praktisch ihren Verstand verlieren. Der Erbfall wird dadurch zu einer gefährlichen Schwierigkeit, die den Zusammenhalt der Familie endgültig zerstören kann. Deshalb bedarf es vordringlich einer vorbereitenden Nachdenklichkeit. Denn wir Menschen sind schließlich von unserem Schöpfer nicht als Raubtiere gedacht. Wir haben nur das tierische Element als eine Lebensbasis in uns. Wir wollen es nicht einfach nur in dieser Weise fortpflanzen, sondern wir sehnen uns danach, edler zu werden, reiner zu werden, besser zu werden, eben das Abbild Gottes. Wir wollen nicht uns nur fortpflanzen, wir wollen uns hinaufpflanzen. Weil aber das Versorgen nun einmal die Notwendigkeit zum Überleben gehört, zwischen Dornen und Disteln dieser Erde, warnt uns Jesus Christus mit drastischen Symbolen vor dieser Gefahr. Er sagt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein besitzgieriger Mensch in den Himmel. Und er vermittelt uns das eben in drastischen Beispielen. Deshalb kann ohne bewusste Eigenkontrolle bei solchen Versuchungen der Familienfrieden über erbende Geschwister oft für alle Zeiten verspielt werden. Warum aber scheiterte diese Bemühung der Witwe um den Familienfrieden dennoch? Das hatte seine Ursache darin, dass sie auf dieser Bewusstseinsebene allein stand, im Gegensatz zu ihren Nachkommen. Lassen Sie uns deshalb eine Anregung geben, wie es eventuell in diesem Beispiel doch möglich gewesen wäre, den sich wie einen Krebs ausbreitenden Unfrieden zu verhindern. Sich dieser Gefahr bewusst seiende Witwe suchte nicht etwa einen Anwalt auf, hätte einen Anwalt aufsuchen sollen, würde ich sagen, sondern einen Priester. Sie bittet ihn bei einem inszenierten Familientag um eine geistliche Hilfestellung. Vor den entscheidenden Maßnahmen und Verteilung im Erbfall wird die Familie zusammengerufen. Der Priester würde den vollständig versammelten erwachsenen Familienmitgliedern diese Gefahr vor Augen stellen. Der Gefahr, den Zusammenhalt der Familie und damit einen hohen Wert einzubüßen. Er würde den Versammelten klar machen, dass in solchen Fällen nun die alten Neidgefühle, die erlebten, auch echt erlebten Ungerechtigkeiten in der Kinderstube nun einfach wieder hochbranden könnten. Sie möchten das in sich überlegen, was da in ihnen noch gewissermaßen als nicht bezahlte Rechnungen, emotionale Rechnungen in ihnen wüten. Sie möchten sich das vorher klar machen, damit sie dann im Gebet eine Möglichkeit hätten, diesen Geist, der nur als Basis, als Lebensbasis gemeint ist, aber nicht als Wirkmöglichkeit zwischen Familien, nun einzuschränken und zu überwinden, sodass man unversehens aus einem kultivierten menschlichen Status nun aus Versehen ohne Nachdenken und hinterher ist auch bedauernd zu gierigem, egoistischen Tiersein im Erbfall bringt und darauf zurückfallen kann. Der Priester macht das sehr unverblümt deutlich der versammelten Familie und legt sogar den Akzent darauf, dass darüber hinaus die Sache im Endgericht Gottes einem gerechten Urteil unterliegen würde, dass auch dieses aber im Urteil Gottes auch wieder zum Ausdruck kommen wird, ist hier in solchem Fall der Mensch als Mensch in Erscheinung getreten oder doch nur mit seiner Tierbasis, die es im Laufe der menschlichen Entwicklung zu überwinden gilt. Wie wird so eine Familie nun mit der Ikone zurechtkommen, die alle haben wollen? Die auf diese Weise zur Menschlichkeit angehaltene Familie beschließt, nun hier das Los entscheiden zu lassen. Der dann glückliche Gewinner sollte den Verlierer dann mit einem Ausgleich aus seinem eigenen Bestand bedenken. Und der Verlierer sollte das dem Gewinner mit einem ihm umarmenden Glückwunsch beantworten und damit seine Menschlichkeit, seine Verzichtbereitschaft als eine hohe, echte, menschliche, eine noch wertvollere Leistung als den Besitz der Ikone beantworten. Er kann dann nämlich wissen, dass er mit dieser Haltung vor Gott so dasteht, wie dieser ihn sich wünscht, als ein sich zu Christus hinrobbender, sich ihm immer mehr annähernder Mensch, als ein wahrer Mensch, der in der Lage ist, in Liebe zugunsten eines höheren Wertes hier dem Familienfrieden zu verzichten, statt auf einem vermeidlichen Recht zu beharren. Und wie sehr würden die Töchter mit einer solchen Haltung ihre sich ererbt habende, sich enterbt habende, verzichtbereite Mutter freuen, weil diese nun erlebt, dass ihr Vorbild anregend auf diese beiden Nachkommen gewirkt hat. Wenn in dieser Weise alle Anwesenden in fröhlicher Einigkeit das Zusammensein beenden würden, würde das eine Kraftzufuhr für den gesamten Clan bedeuten, einen Zusammenhalt für die Zukunft, die es ihm dann auch viel eher als eine geschlossene, miteinander liebende Gemeinschaft auch den Stürmen des Lebens besser gewachsen wäre.
Vielen Dank an dieser Stelle an Frau Mewes, die heute zu Gast ist hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Die Natur im Menschen vererben und erben. Das ist in der Tat eine hohe Kunst. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Erbsituationen, vielleicht die Sie selber erlebt haben, die Sie in der Bekanntschaft, in der Verwandtschaft erlebt haben? Ja, sind da auch bei Ihnen so alte Rechnungen hochgekommen? Haben Sie auch bemerkt, wie schwer es einem da fällt, dann großzügig zu werden und all das dann in die Tat umzusetzen, was man eigentlich sonst sich immer vorgenommen hat zu tun und wie man auch gerne sein möchte, doch dass dann der Spaß einfach aus ist plötzlich und der gute Zusammenhalt, der vielleicht in der Familie bis dahin geherrscht hat, plötzlich auch zu kippen droht, dass nun wirklich die Maske vielleicht auch abfällt und dass man gar nicht merkt, wie impulsiv, wie kopflos man wird. Ja, vielleicht, wie Frau Mewes auch sagt, aufgrund der nicht bezahlten emotionalen Rechnungen, die sich bis dahin unter Geschwistern angehäuft haben. Und ich denke, das ist auch wirklich eine Tatsache, die wollen wir noch näher beleuchten. Ja, vorab eine Musik und dann geht es hier weiter bei Radio Horeb mit dem Thema Vererben und Erben ist hohe Kunst. Mein Name ist Anjuta Engert. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Reihe Lebenshilfe. Die Natur im Menschen vererben und erben, das ist hohe Kunst. Zu Gast ist Christa Mewes, eine der bekanntesten deutschen Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Frau Mewes, Sie haben eine Geschichte uns erzählt, die sich auch tatsächlich zugetragen hat, wo eine Witwe auf ihr Erbe verzichtet. Sie und ihr Bruder erben nach dem Tod der Eltern und sie selbst möchte ihren Anteil dann gleich zwei Töchtern, ihren beiden Töchtern vererben und verzichtet also auf ihren Anteil. Und das, was sie hofft, weil sie das aus eigener Praxis schon immer so erlebt hat, dass es nämlich in solchen Fällen dann oft zu Streitigkeiten kommt, die wirklich bis dahin gehen, dass ganze Familien bis auf Weiteres zerstritten sind und auch nicht mehr so leicht in den Frieden und in die Versöhnung finden. Aufgrund dieser Tatsache möchte sie es anders machen. Und sie ist wirklich sehr großzügig und großherzig und verzichtet also auf ihren Anteil. Jetzt könnte man natürlich vielleicht ein bisschen ketzerisch fragen, naja, hat sie damit nicht das Problem auch ein wenig auf ihre Nachkommen verlagert? Hat sie vielleicht die Verantwortung, könnte man auch so fragen, jetzt in dem Moment vielleicht gar nicht selber so wahrgenommen und hat gleich sozusagen eine Generation übersprungen?
Ja. Ja, die Verantwortung hat sie wohl wahrgenommen. Das würde ich wohl meinen. Mir war ja nicht diese Witwe bekannt geworden. Sie hat mir dieses Jahr erzählt, als ihren traurigen Fall, wie unendlich vielen anderen Fällen ähnlicher Art, die so bedauerlich sind. Also das würde ich schon sagen. Sie hat es ja eigentlich ja bei sich austragen wollen. Sie hat vor allen Dingen eben vor ihrem Gott eben auch großzügig handeln wollen. Aber Ihre Frage ist sehr berechtigt, Frau Enger, dass man da sagt, ist das nicht einfach nur eine Verschiebung, wie wir auch psychologisch benennen würden. Das zeigte sich dann ja auch. Nicht? Sie blieb ja mit diesem Verzicht erfolglos. Ja.
Wie Sie sagen, weil sie auch eben die Bewusstseinsebene allein hatte, aber nicht geteilt hatte mit ihren Kindern. Jetzt wäre es natürlich auch schön zu wissen, wie kann man denn Kinder auch so erziehen vielleicht oder darauf hinarbeiten, dass dieser Fall zu einem, der Erbfall dann auch zu einem, ich sage mal, Glücksfall wird. Aber vorerst hat sich jetzt ein Hörer gemeldet, den ich zuerst noch berücksichtigen möchte. Herr Sandro ist am Telefon aus der Schweiz. Ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Mewes. Ich danke für den Vortrag. Mir ist in den Sinn gekommen, ich war mehrere Jahre immer wieder in Exerzitien beim Pater Josef Bill. Und er hat einmal erzählt, wo sein Vater gestorben ist. Weil Pater Bill war ja in den Missionen, da hat der Bruder, also bevor der Vater starb, der Vater hat gesagt, mach das Testament und schreib auf einfach die Hälfte für beide Söhne. Und der Sohn hat dann das Testament geschrieben, aber alles für sich selbst. Und die Mutter hat dann den Pater Bill angerufen und hat gesagt, komm schnell, dein Vater liegt im Sterben, und hat ihm weinend erzählt, was der andere Bruder gemacht hat. Und dann hat der Pater Bill ist dann zum Vater gegangen und er hat auch geweint und hat gesagt, schau mal, was dein Bruder gemacht hat. Da hat der Pater Bill gesagt, ist egal, gib mir nur deinen Segen, das genügt mir. Und da, also später, der Bruder, der alles für sich raffte, der hat dann später alles verloren. Yeah. Und der Pater Bill, der hat immer nur Segen und Gnade gehabt, ihm hat nie etwas gefehlt im Leben. Und das hat mich auch sehr gelernt, weil meine Mutter gestorben ist, da habe ich auch zu meinem Bruder gesagt, also ich streite nicht. Ja. Und durch dieses Beispiel vom Pater Bill hat das mich wirklich sehr viel gelernt. Das wollte ich einfach weitergeben.
Ja, das ist eine sehr hilfreiche Belehrung, scheint mir in der Tat. Dieser Aspekt auch, dass wir einen Liebenden und so nahen Gott haben, dass er sich darüber freut, wenn dieser jetzt, dieser in ungerechter Weise enterbte Bruder dennoch keinen Unfrieden macht. Dass er sich über den Familienfrieden, den ihm vom Gott geschenkten Frieden, nicht einbüßen will. Dass er also einen höheren Wert an den Stellen des naturhaften Niederen, eben des Besitzwollenden, setzt. Und dass unser Gott das belohnt, das finde ich an Ihrem Beispiel sehr, sehr schön. Nicht, dass unser Gott dann belohnt, dass dieser Mann eben wirklich ein segensreiches Leben nun geführt hat aufgrund solcher Handlungen und der andere, ja, ein sehr trauriges. Solche Beispiele gibt es ja nun auch vielfach in der Bibel.
Vielen Dank, dass Sie uns das hier weitergegeben haben, dieses Beispiel. Ich danke Ihnen und alles Gute für Sie in die Schweiz. Ja, da könnte man jetzt also daraus folgern, und wie Sie sagen, Frau Mewes, da gibt es viele Beispiele im Alten Testament. Das, was man sich aneignet, vielleicht unter Raffgier und Habgier, also was eigentlich einem nicht gehört, dass darauf dann
Ja,
auch kein Segen ruht
genau.
und auch kein Frieden daraus erwächst. Das ist vielleicht schon mal wirklich eine erste Lehre, die man sich einfach mal so, ja, die man einfach mal so annehmen kann und gucken kann und überlegen kann, wäre ich dann auch dazu vielleicht in der Lage. Aber Sie haben jetzt auch in dem Beispiel klar und deutlich gesagt, dass es bei diesen ganzen Erbstreitigkeiten und den Dramen, die sich abspielen, ja auch eben ein Fall für den Psychologen ist, sagen Sie. Ja, es geht eben auch
Ja.
nicht nur, es geht natürlich einerseits schon auch um, wie Sie sagen, um diesen Besitztrieb, den Sie aber auch richtig einordnen. Er ist ja auch von Gott geschaffen, er dient dem Überleben, aber er entwickelt dann einfach ja, eine solche Übermacht und
Ja,
eine
eine
solche Einseitigkeit.
Maßlosigkeit auch. Nicht in Ausdruck Gier ist ja der Impuls des Mehr, mehr und immer mehr haben wollen. Nicht? Ja,
Und
bitteschön.
das haben wir dann wahrscheinlich ganz oft in solchen Angelegenheiten, dass dann einfach etwas durchbrennt, die Sicherung brennt durch, die apokalyptischen Reiter gehen hier mit einem durch, man wird kopflos, der Verstand scheint auch gar nicht mehr vorhanden zu sein plötzlich. So, dann sagen Sie aber auch oft, stecken dahinter auch alte Streitigkeiten oder auch alte Emotionen zwischen Geschwistern, vor allem auch eben die Sehnsucht, eigentlich jetzt doch in dieser Erbangelegenheit noch einmal wirklich bewiesen haben zu wollen, dass ich als das Kind den ersten Platz in der Liebe und in der Anerkennung meiner Eltern eigentlich immer einnehmen wollte, mich aber vernachlässigt oder benachteiligt fühle. Das heißt also, Erbschaft berührt immer auch die Beziehungsebene und es geht auch immer eigentlich um eine Art Anerkennung. Wie
Ja,
viel wert
ja,
war ich meinen Eltern eigentlich? Kann
ja.
man das so sagen? Oder?
Ja, das finde ich wunderbar, dass Sie das so sagen. Genau darum, nicht? Ich sage immer gerne, auch in der psychologischen Praxis, nicht? Wir wollen nicht einfach nur geliebt, nicht nur anerkannt sein. Jedes Kind jedenfalls möchte am meisten geliebt sein, nicht? Und dadurch machen wir nur allzu oft auch die Erfahrung, dass auch gerade bei solchen Erbstreitigkeiten nachher zum Ausdruck kommt, dass das Sandwich-Kind, also das Kind in der Mitte oder die Kinder in der Mitte, wenn es mehrere Geschwister sind, sich viel häufiger als nicht genug bedacht fühlen. Denn das liegt daran, dass der Älteste ohnehin, also dieses Wunder des Erstgeborenen, nicht, das kommt ja auch in der israelischen und in der biblischen Tradition so sehr zum Ausdruck, dass das etwas ganz geboren, ganz Besonderes ist. Maria gebar ihren ersten Sohn. Nicht, das Erste ist etwas ganz Besonderes und bleibt auch etwas Besonderes und kann sehr schnell beneidet werden. Und der Jüngste sowieso, da ist dann immer noch Großmütter und all dieses bezuckerte, gelockte Kindchen und ist immer wieder etwas, was auch sehr dann das Gefühl des Nichtbekommens bei den mittleren Kindern auslöst. Das ist fast schon in einer typischen Weise in einer Familie mit mehreren Kindern der Fall. Und ist natürlich auch etwas, das sehr wichtig ist, von den Eltern bedacht zu werden, weil sonst eben die Kinder dann anfangen, die mittleren, meistens ziemlich stärker und robuster als der Älteste noch, dann anfangen, ohne das zu wissen, was sie tun, sich dieses Recht irgendwie lautstark und roh wie die Tierlein zu erzwingen. Sie werden lärmend, sie machen irgendwelche Ausfälle, dass sie auffallen, dass sie in Erscheinung treten. Und dann treten sie eben durch strafende, sanktionierende Maßnahmen der Eltern negativ in Erscheinung. Und dann wird das eigentliche Problem nicht gelöst, sondern bleibt schwelend, schwelend erhalten bis ins Erwachsenenleben, bis eben nun der Erbfall eintritt. Und sie haben ebenso eindrucksvoll gefragt, bevor der erste in Erscheinung trat, der erste Hörer, ja, kann man denn da was tun in der Erziehung? Und auch hier meine ich, deswegen sind solche Sendungen ja auch nötig, deswegen mache ich sie, ich glaube, heute mindestens meine 30. Sendung in Horeb, den Versuch durch Bewusstsein an dieser Stelle mehr zu dem zu schaffen, was wir uns doch wünschen. Nicht? Denn die Konzepte gibt uns ja der Herr vor, wohin wir sollen. Und dann habe ich auch immer durch diese viele Praxiserfahrung immer wieder den Eindruck gewonnen, als erstes ist es wichtig, dass dieser Anspruch unseres Gottes besteht. Nicht, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Lieber Gott, schaffe, dass dieses erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, nicht, du sollst nicht andere Gottes haben neben mir, dass das im Familienklima zum Ausdruck kommt. Mhm. Über das Gebet, über das Dankgebet, bei Tisch über das Dankgebet und so weiter. Und dass dann die Handlungen, in denen das Kind eben sich wie ein Ebenbild Gottes verhält, belohnt werden.
Und darauf müsste man dann mehr achten. Diese mittleren Kinder, von denen Sie sprechen, das kann ich auch aus vollem Herzen bejahen. Da haben wir auch welche, die sich dann auch genau auch so wirklich verhalten und man als Eltern wahrscheinlich wirklich dazu neigt, man will alle gleich behandeln. Ja. Und für auch diese mittleren Kinder gelten die gleichen Regeln in der Familie. Man ist dann wahrscheinlich wirklich geneigt, sie zu sehr dann oft mit
an die Kandare zu nehmen.
An die Kandare zu nehmen. Im Gegenteil, man sollte sie dann wirklich, wenn sie was gemacht haben, ganz besonders hervorheben und das auch loben. Genau, das war jetzt die konkrete Antwort auf meine konkrete Frage. Wir haben jetzt weitere Anfragen. Ich möchte den Herrn Simon aus Garmisch bitten. Er hat uns erreicht.
Ja, grüß Gott in die Runde. Vielen Dank, Frau Engert und Frau Mewes, für den Vortrag. Ist immer aufbauend und lehrreich. Aber ich habe eine Frage oder Anmerkung. Sie bringen im Vortrag manchmal das Tier so sehr hervor. Und das hätte ich gerne mal beantwortet. Ich meine, das Tier unterscheidet sich doch ganz groß vom Mensch. Der Mensch hat einen Geist mitbekommen und das Tier nur einen Instinkt und lebt nach seinem Instinkt. Und warum Sie da, komme da nicht so ganz klar, dass Sie das mit in Beziehung bringen, das Tier.
Ja, und so haben wir das ja in der ganzen Sendereihe gemacht, nicht? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil das ja bisher eigentlich auch in der theologischen Anthropologie, es gibt vielfältige Tierbeispiele in der Bibel, herrliche Beispiele, nicht? Der allertollste Beispiel ist ja die Schlange, nicht? Schon in der Versuchungsgeschichte mit der Eva, und wie auch immer. Aber die Art in uns als Tier, die kommt eben nicht zum Ausdruck. Und das, meine ich, ist sehr wichtig, weil eben nicht in einigen Bibelübersetzungen heißt es, Gott machte den Menschen aus Erde vom Ackerboden. Oder in einer anderen Übersetzung macht er ihn einen Kloß vom Ackerboden. Das finde ich so eindrucksvoll, denn es ist ja ein Symbol dafür, dass unsere Basis eben wirklich genaue Abläufe hat, wie die höheren Säugetiere. Also das hat die Wissenschaft jetzt ja auch bestätigt. Also der Lebensaufbau unserer Neuronen zunächst ist zu 98,7% so hoch wie bei den Schimpansen. Das heißt, der Mensch ist nicht etwa ein Tier. Nein, er ist nicht nur nicht ein Tier, sondern er soll, genauso wie Sie gesagt haben, das ist die Spannung. Und die wollten wir in dieser Sendung gerne zum Ausdruck bringen. Denn bevor dieses in der Genesis 1,2 behandelt wird, dieser Kloß, der da in uns entsteht, dieses Bedürfnis zu leben und vor allen Dingen das eigene Individuum dazu zu bringen, dass man genug zu essen hat, dass man genug Schutz hat, dass man auf jeden Fall überlebt. Dieses egozentrische Wesen als Basis hat unser Herr ja mit dieser Erde in uns reingesetzt. Aber zuvor steht eben genau das, was Sie eben sagen und was wir unbedingt eben dann als das Eigentliche, das Wesentliche, das Höhere bedenken müssen, steht, er hat euch als sein Bild geschaffen. Es wird wiederholt sogar in der Genesis. Das ist so herrlich für mich. Als Abbild geschaffen, als Abbild schuf er ihn nochmal. Uns ähnlich heißt es dann in einigen Übersetzungen. Also unser Herr hat also das Ziel mit dem Menschenleben, dem Sinn des Menschenlebens, ist weit entfernt vom Tier. Da haben Sie so sehr recht.
Mhm. Herr Simon, ist Ihnen damit geholfen ein bisschen?
Ja, er hat uns aber in die Entscheidung setzen wollen, mit diesem Gehirn, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Möglichkeit, es in Worte zu fassen. Deswegen ist Christus auch das Wort, am Anfang war das Wort. Wir sollen es in unser Bewusstsein nehmen, was Gott mit uns vorhat. Wir sollen ihn bewusst lieben. Er soll bewusst das höchste und heiligste und wesentlichste Element unseres Lebens sein. Die Liebe zu unserem Schöpfer und die Liebe daraus entwickelt zu den Menschen. Ich bin Ihnen tief dankbar, dass Sie dieses so in Frage stellen und damit den zentralen Punkt, den ich als Psychologe als ein Problem der menschlichen Entwicklung immer wieder in dem Umgang mit meinen Patienten erlebt habe.
Herr Simon, ja. Sind Sie noch da?
Frau Engert, ja. Kann ich noch mal kurz?
Ja, bitte.
Also er hat uns ja auch den Geist eingehaucht. Und ich sehe so auch in meiner, ich bin jetzt schon einige Jahre auf dem Globus, 1934 geboren, habe einige Lebenserfahrungen auch gemacht, auch gerade im Glauben. Das können wir doch unterscheiden mit dem Geist. Wir können doch uns unterscheiden, das Gute zu tun oder das Böse. Die Freiheit hat er uns gelassen.
Ja, ja, ja.
Und wenn ich das Gute tue, und da geht es mir eigentlich auch ganz gut, das habe ich erlebt.
Ja.
Verstehen Sie?
Ja.
Ja, ich glaube, es geht wahrscheinlich jetzt hier um eine Verlagerung. Frau Mewes hebt diesen Aspekt ganz besonders in dieser Sendung, wollen wir diesen Aspekt so hervorheben. Wir haben ja dann auch gesagt, die Natur im Menschen, um das ein bisschen wohlgefälliger klingen zu lassen. Das Tier hört sich natürlich manchmal vielleicht zu etwas krass an oder auch zu etwas negativ. Das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Es geht letztendlich ja darum, sozusagen dieses naturhafte Menschen, dass es vielleicht bei dem einen Menschen mehr, bei dem anderen Menschen weniger, doch immer sehr stark in Erscheinung tritt. Und wie können wir uns einfach auch da überwinden? Das Gute, das wir tun wollen nach Paulus, es gelingt uns dann aber doch nicht immer, aber es gelingt uns natürlich auch im richtigen Geiste verstanden immer öfter. Da haben Sie recht. Also ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie diese Frage hier noch einmal so grundsätzlich auch gestellt haben. Vielen Dank.
Gerne. Wiederhören.
Herr Simon, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Engert, darf ich noch für Herrn Simon nur einen Satz noch einfügen, nicht das, was wir eben vergessen haben. Er sagt ja nicht nur aus der Erde gemacht, er sagt gleichzeitig, was Sie betonen, und er hauchte ihm seinen Geist ein. Nicht auch das, wenn wir uns genau an die Genesis halten, dann erfahren wir mit Ihnen die Wahrheit. Ja? Dankeschön.
Gut. Eine weitere Frau hat sich gemeldet. Sie möchte anonym bleiben, aber ein Zeugnis weitergeben. Bitte schön, wir hören Sie.
Ja, ich bin in Süddeutschland, bin Mutter von 9 Kindern. Der älteste Sohn ist 65, die jüngste Tochter 54. 44, Entschuldigung.
Ja.
Und selber stamme ich aus einer kleinen Bauernfamilie mit 7 Kindern, wo ich die jüngste war, aber für die Erbangelegenheiten verantwortlich. Mindestens habe ich mich selber verantwortlich gefühlt, weil ich sehr darauf bedacht sein wollte, dass Friede ist. Und ja, sehr, sehr schwierig. Aber das hat mir sehr viel geholfen, dann in der eigenen Familie. Es ist alles gut gegangen mit Hilfe Gottes. Ich habe nur alles dem Herrgott überlassen und habe gesagt, du bist die Gerechtigkeit. Und bei uns kann es keine absolute Gerechtigkeit geben. Ja. Und dann habe ich mein Mann wollte, er ist Metzgermeister gewesen. Wir hatten ein Geschäft und er wollte vom Materiellen gar nicht viel wissen. Er hat mir das alles überlassen. Ich bin herangegangen, wie mein Mann dann in Rente ging und der Sohn das Geschäft übernehmen sollte. Und war wirklich sehr, sehr schwierig, diese Teilung zu machen. Aber ich habe gesagt, ich mache es gleich fertig. Wir wollen selber überhaupt nichts mehr besitzen, nur von der Rente leben und Wohnrecht haben. Und dann ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Und bis heute sind sie, Gottlob, alle zufrieden. Aber und sie sagen alle, es geht ihnen sehr gut. Was ich natürlich insofern anzweifle, weil ich zwar materiell sehe, dass sie alle gut versorgt sind, aber im Glauben nicht, dass ich ihnen weitergeben konnte, was ich wollte.
Im Glauben nicht das Erbe angenommen haben, immer was sie sich wahrscheinlich sehr gewünscht haben. Aber darf ich Sie vielleicht fragen, Sie haben das zu Lebzeiten schon vererbt. Also Sie waren selber noch dabei. Das heißt, es war auch dann die Möglichkeit gegeben, dass man sich darüber unterhält praktisch, also dass man den Kindern das mitteilt
und
dass dadurch auch eine Verständnisebene da ist.
Sie sind so einbezogen, immer in alles. Und sie waren einverstanden und es war wirklich ein großes Geschenk des Himmels und das ist eigentlich das, was ich jetzt sagen will. Ich habe nur zu danken und möchte allen empfehlen, es soll uns Gott überlassen. Wir können selber nicht gerecht handeln. Ja.
Vielen Dank. Wir wollen das jetzt hier einfach gleich noch einmal aufgreifen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihren Beitrag, für Ihren positiven Beitrag. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Auf Wiederhören.
Dankeschön. Ja. Und Ihnen vergelt's Gott für Ihr großartiges Tun und Ihr Zeugnis.
Ja, Dankeschön. Und ich danke für Ihre Einstellung, denn ohne diese Einstellung geht es nicht. Das muss zu betont werden. Da danke ich Ihnen für diesen Beitrag.
Also nur mit Gott gibt es diese Gerechtigkeit.
Ja.
Jetzt ist es natürlich so, die Hörerin hat die Möglichkeit genutzt zu Lebzeiten. Also auch sie und ihr Mann haben dann auf das eigene Geschäft verzichtet oder das zu Lebzeiten schon aufgeteilt. Da denke ich, da haben wir auch einen Vorteil, weil dann die Erben schon mit einbezogen werden und es nicht damit zu tun haben, dass der Verstorbene eben verstorben ist und man das ein oder andere vielleicht nicht mehr verstehen kann und sich daraus dann auch Streitigkeiten ergeben. Das zum einen, also da wurde auch Verzicht geleistet. Und zum anderen ist es natürlich jetzt nicht so, dass vielleicht viele neigen dazu, dass sie denken, oh ja, das Lebensende, damit möchte ich mich jetzt auch gar nicht befassen. Es gibt ja einen gesetzlich geregelten Erbanteil, dabei belasse ich es und ich will dem jetzt gar nicht vorgreifen, ich will mich gar nicht groß darum kümmern. Ich gebe das in Gottes Hände, so könnte man auch denken. Aber ist das dann nicht eben auch verantwortungslos, weil man ja doch die Verantwortung hat, etwas, was man regeln kann, zu Lebzeiten zu regeln, damit es eben nicht diesen Streit gibt?
Ja, Frau Engert, wenn Sie mich das fragen.
Ich frage Sie das, Frau Mewes.
Ja, dann ist die Antwort eben die ich in meinem Skript eben auch gegeben habe. Die heißt vor allen Dingen versucht, es zu regeln. Ich bin ja auch eine Witwe und wir haben einiges durch dieses Feuer, das bei uns in den Städten entbrannt ist und fast alles weggebrannt hat, aber einiges ist ausgelagert worden, ähnlich wie bei dem Herrn Gurlet. Und da war also mein Vater war ja Maler und der Kunstverstand war in beiden Familien sehr. Da war auch was zu verteilen. Da meine ich also, dass Ihre Anstellung sehr richtig ist, notwendig ist. Und ich habe das in meiner Familie dann so gehandhabt, dass ich sie zusammengeholt habe, die beiden Töchter mit ihren Männern. Und sie haben eben das, was sie gerne wünschten, also als wir beide, als auch mein Mann noch lebte, haben sie also jetzt sind gegangen und haben sich das angeguckt und haben es aufgeschrieben. Und dann haben wir das dann verglichen, dann haben wir geschaut, wo da welche waren, was sie beide haben wollten von diesen schönen gemalten Bilder meines Vaters und dergleichen mehr. Und darüber, nicht darüber ist dann nachher dann wieder das Los gefallen, wie ich das sagte. Aber wenn man so etwas machen will, dann muss man genau dieses, was ich eben gesagt habe, es muss vorher ins Bewusstsein genommen haben werden, dass, wie diese Dame es eben so richtig gesagt hat, dass Gerechtigkeit eigentlich nur bei Gott gibt und dass wir das versuchen müssen, mit einem Geist zu schaffen, diese Regelung, indem wir eben das Abbild Gottes in uns dominiert. Und das muss vorher ins Bewusstsein. Da kann man vielleicht, das kann man vielleicht auch anders machen, indem man etwa die Sache mit dem Nadelöhr nochmal am besten ein Fremder, nicht ein Beteiligter vorliest. Deswegen finde ich eben da einen befreundeten Priester auch eine wundervolle Funktion, wie wir das dann auch immer auch bei allen Taufen gemacht haben. Wir haben den Leuten erst ins, die dann auch den Paten ins Bewusstsein gerufen durch eine Veranstaltung mit dem Pfarrer, dass es sich hier um eine geistliche Handlung dreht, dass es sich auch hier um den Geist dreht, mit dem man dieses jetzt angehen muss und dass man selbst in sich diesen Geist des Raubtieres, ich will es gerne immer wieder noch einmal so ausdrücken, weil wir uns, das verdrängen wir und dann springt das Tier in uns an, ohne dass wir es wollen. Nicht in diese Basis, die da nicht hingehört. Und das erscheint mir von größter Wichtigkeit immer als eine geistliche, seelsorgerische Haltung.
Das finde ich auch sehr gut. Und ich denke, das werden wir hier alle wirklich mitnehmen aus dieser Sendung, dass es ganz wichtig ist, alle Familienmitglieder vielleicht schon zu Lebzeiten am Familientisch zu versammeln, sich einen jemanden dazu zu holen, der jetzt nicht der Familie angehört, ein Außenstehender. Aber das kann nicht in jedem Fall wahrscheinlich ein Priester sein, weil es natürlich in vielen Familien so ist, dass diese geistliche und gläubige Bewusstseinsebene ja nicht gegeben ist und dass es da auch ein Unverständnis gibt. Also müsste man sich vielleicht dann auch einen Unbeteiligten, einer, der das moderiert sozusagen, dazu holen. Das könnte man auch noch machen.
Mindestens aber da ist eigentlich nicht, die Dame hat das so wunderschön, die letzte, die anonym bleiben wollte, gesagt. Es ist sonst kein Segen drin. Und ich denke immer, dass das in unserem ungläubig werdenden Zeit jetzt, dass das häufig gar nicht mehr genug betont wird. Nicht der Lohn ist dann auch dahin. Ihr könnt dann eben jetzt, weil einer der Stärkere ist oder die vielleicht scheinheiligeren Argumente hat, jetzt auch das größte Stück erraffen. Das hat ja eben Herr Simon davor auch so schön gesagt. Nicht, dann ist eben trotzdem kein Segen drin. Also diese Aspekte, dass Gott eben in uns dann eine Wirklichkeit ist, der wirklich sich um die einzelnen Sachen, die wir tun oder nicht tun, zum Guten tun oder zum Bösen tun, dass er daran mitbeteiligt ist, das scheint mir unendlich wichtig zu sein, dass das heute wieder in unser aller Bewusstsein gerät.
Nicht. Und das auch, natürlich. Man kann natürlich auch die sozusagen nichtgläubigen Mitglieder ja auch befragen, ob sie vielleicht doch damit einverstanden sind, einen geistlichen Rat, einen geistlichen Begleiter mit an den Tisch zu holen, der vielleicht auch diese Dinge aufbrechen kann oder einfach diesen Segen auch stiften kann. Das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Vorschlag. Jetzt haben wir noch Herrn Deisinger, der schon in der Leitung hoffentlich noch wartet. Ich grüße Sie.
Ja. Guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Ich habe also jetzt zum wiederholten Male gehört, auch von der Frau Mewes, dass es also Leute gibt, die ihr Erbe schon zu Lebzeiten vererben. Es war bereits eine Vorrednerin da, das war die Frau mit 9 Kindern, die gesagt hat, sie hat es zu Lebzeiten vererbt. Ich finde, das ist ja kein Vererben, das ist ja dann eine Schenkung. Und ich bin also der Meinung, man sollte, oder die Kinder sollten auch keine Ansprüche stellen, solange der Erblasser noch lebt. Ich finde das irgendwie unchristlich, sage ich mal. Ich erbe erst, wenn der Erblasser gestorben ist. Und vorher nicht. Vorher kennt es meinen Eltern und sonst niemand. Das war meine Frage. Ich hänge jetzt ein und höre am Radio.
Ja, vielen Dank, Herr Deisinger, für Ihre Frage. Auf Wiederhören. Ja, wir behandeln Ihre Frage natürlich auch gleich. Also es geht eben darum, dass Sie meinen, es ist eigentlich in gewisser Weise auch geschmacklos, schon zu Lebzeiten zu vererben. Jetzt ist die Frage, geht es darum, zu Lebzeiten schon etwas zu regeln und den Fall dann auch erst im Todesfall eintreten zu lassen? So könnte man das ja auch machen. Frau Mewes, was würden Sie dazu sagen?
Ja, ich meine, dass dieser Herr sehr, sehr recht hat. Also nicht, dass die Ansprüche sind ja nicht berechtigt der Kinder. Nicht gesetzlich ist es sogar so, dass eben hier ein in Anführungsstrichen gerechter Ausgleich geschaffen wird. Die Eltern versorgen die Kinder und sorgen noch für ihre Ausbildung. Dann entlassen sie sie, wenn jetzt die Kinder sich etabliert haben, was ja auch möglich ist, wenn sie gut gehalten sind. Nicht? Dann haben die Eltern den gesetzlichen Anspruch, von den Kindern und den Schwiegerkindern erhalten zu werden. Also sie haben überhaupt keine Ansprüche zu stellen. Wenn man dann, was auch gerade für Witwen eine große Gefahr ist, dann einfach schon sagen, ich schenke es euch jetzt schon alles. Ich übergebe es euch. Nicht, was nicht gemeint ist in meinem Fall, den ich von mir selbst erzählt habe. Nein, es bleibt in der Hand, es wird nur für den Erbfall eben liegt schon fest, wer was kriegt. Ja, es ist also geregelt. Es ist aber keine Schenkung. Die Bereitschaft zu schenken, die gerade wir Mütter, liebevolle Mütter, sehr für unsere Kinder haben, wenn wir etwas überher haben. Das sind gute Dinge. Die dürfen aber auch nicht im Übermaß sein. Das ist eine große Gefahr für die Kinder. Dann werden die Kinder verwöhnt und sie vergessen es auch. Auch darin ist kein Segen. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Da hat dieser Herr sehr recht. Im Notfall kann dann etwas verschenkt werden. Im Notfall können die Großeltern mit einspringen und helfen, wenn jetzt also Arbeitslosigkeit eintritt oder ein Unfall eintritt oder erst recht, wenn etwa die Mutter ausfällt und Großmutter jetzt die Hauptbesuchsperson werden muss, dann ist wundervoll, dass die Alten helfen. Aber nicht einfach so. Mhm. Davor kann ich wirklich nur aus Erfahrung raten.
Ja, umso dankbarer sind wir also für die Frage eigentlich von Herrn Deisinger und dass Sie das hier nochmal so klarstellen, dass eigentlich, dass wir als Kinder an unsere Eltern so erstmal gar keinen Anspruch haben. Die Eltern haben erstmal ja auf alles Mögliche verzichtet, um uns groß zu kriegen. Und das erleben wir dann selber auch, wenn wir Kinder haben, dass wir eine sehr große Verzichtleistung auch ausüben und dann. Ja, so ist es. Dann haben wir erstmal schon sehr viel gegeben. Und wie Sie sagen, gesetzlich ist erstmal der Anspruch da, dass sich dann auch die Kinder später um die älteren Eltern kümmern. Ja, und dass man hier nicht falsche Ansprüche in den Himmel hebt, woraus dann auch nichts Gutes erwächst.
Genau.
Eine weitere Hörerin, die wir hier noch in der Sendung berücksichtigen können, Frau Stefjanik, hat sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich wollte dazu noch beitragen, dass es meinem Vater damals, kurz bevor er starb, ein großes Bedürfnis war, meine Schwester mit ihrer Tochter zu bedenken. Meine Schwester ist schwerbehindert und es war wirklich eine Not. Ne? Er wusste nicht, was er machen sollte. Er hatte ein Haus zu vererben und dann sind wir übereingekommen, einen Erbvertrag zu machen, und wobei er natürlich maßgeblich dann dabei war. Und wir haben das dann geregelt, dass die Tochter meiner Schwester dieses Haus erbt als Alleinerbin und ich dann einen geringen Teil ausbezahlt kriege, und meine Schwester dann halt das Wohnrecht hat. Jetzt ist es allerdings so passiert, dass meine Schwester inzwischen bei mir wohnt und das Wohnrecht auf dem Haus müsste eigentlich zurückgenommen werden, weil meine Nichte das Haus verkauft. Ne? Ja. Und meine Schwester würde dann Geld kriegen, aber ich hätte dann wiederum nichts von dem Geld. Also ist ja auch nicht meins. Ist ja das Wohnrecht meiner Schwester. Ja. Und sie kann es sowieso nicht nutzen und ich bin ihre Betreuerin. Ich müsste es dann verwalten. Ja. Also das ist irgendwie ein Kreis. Aber Wir haben uns jetzt so lange von diesem Erbe entfernt, ne, entfernt, dass da auch kein Hass und kein Zwietracht und nichts entstanden ist. Nichts. Ne?
Ja.
Also irgendwie finde ich diese Situation sehr schön.
Ja, ja. Ja, wie schön, dass Sie sie schön finden. Denn es muss ja erst, es ist eine große Überwindung nötig gewesen, die Sie ja geleistet haben. Und Gott wird sie belohnen. Nicht diese Leistung. Ich verzichte auf etwas, weil ich sehe, Vater ist berechtigterweise beschwert um die Versorgung der behinderten Tochter. Er liebt seine andere Tochter genauso, aber dieser Aspekt bewirkt, dass auf der Waage eine Schwere vorhanden ist. Nicht eine Schwere, die ihn nötigt, dass sie das verstanden haben, dass sie jetzt auch noch die behinderte Tochter, Schwester bei sich aufnehmen. Dass es an dieser Stelle jetzt eigentlich in eine Schublade geraten ist, in der man es lieber gerechter hätte zugehen lassen. Dass sie das aber alles überwunden haben und es schön finden, das wird Gott ihnen lohnen. Ganz gewiss wird er es ihnen lohnen. So schwer und wie mühselig jetzt auch noch die persönliche Pflege der Schwester ist. Und das ist immer wieder der Aspekt, der dann eben, ja, der unser Leben letztlich glücklich macht, der es sinnvoll macht, weil wir dann nämlich mit dieser Hoffnung Gottes, dass wir als sein Abbild wirklich leben, dass wir es schaffen mit dem Überwinden. Das freut unseren Gott so, dass das auch immer Segen darauf liegt. Nicht? Und das eigene Gefühl ist recht gemacht zu haben, wie Sie das eben so wunderschön ausgedrückt haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Ihnen alles Gute, Frau Stefernik.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, es tut einfach gut, auch hier Menschen zu hören und wahrzunehmen, die davon berichten, wie befreiend es war, auf ein Erbteil vielleicht zu verzichten, um keinen Streit, um keinen Zwist, sich lebenslang dann aufzuladen, frei zu werden. Ja, vielleicht mag auch manch einer denken, wie gut, dass ich gar nicht viel zu vererben habe. Es macht mich jetzt schon frei. Es befreit mich. Aber es ist natürlich eben auch so, wie Sie sagen, Frau Mewes, am Ende der Sendung, denke ich, steht diese Aussage, ja, zugunsten eines höheren Wertes des Familienfriedens zu verzichten und das auch im Sinne des christlichen Glaubens zu tun und das auch wahrhaft zu tun. Darum kann man ja auch beten, wenn man vielleicht noch nicht auf dieser, ja, wenn man sozusagen vielleicht auch noch so weit noch gar nicht ist, dass man das so bejahen kann. Ja, aber diese Freiheit in Anspruch zu nehmen, und wie wird im Leben das ja auch immer ist, ja, wenn man Kinder erzieht, wenn man Kinder großzieht, dann verzichtet man ja auch schon viel, aber man merkt, dass dieser Verzicht einen ja auch reich macht, dass er einen auch frei machen kann. Frau Mewes, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier zu Gast waren bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Die Natur im Menschen vererben und erben ist hohe Kunst. Und auch, dass Sie das Thema für sich persönlich auch schon einfach, sagen wir mal, in trockene Tücher gebracht haben.
Versucht haben.
Genau. Ja, vielen Dank Ihnen.
Ja, danke schön, Frau Engert.
Einige Hinweise darf ich noch machen. Sie haben immer die Möglichkeit, unter www.horeb.org sich in unserem Podcast-Angebot die ein oder die andere Sendung noch einmal herunterzuladen und anzuhören. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten über Radio Horeb, dann können Sie das auch online haben oder aber auch über den Hörerservice. Sie haben auch die Möglichkeit, einen CD-Mitschnitt dieser oder einer anderen Sendung zu bestellen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.